So, jetzt steht der große Zeiger auf der 6 und der kleine zwischen der 7 und der 8. Und dann wissen wir, dass wir jetzt beginnen dürfen. Nochmal herzliches Willkommen an alle, die hier im Gemeindesaal sind. Hoffe, habe keinen vergessen, die Hand gegeben zu haben. Freue mich, dass wir heute weitermachen dürfen. Grüße natürlich auch diejenigen, die uns jetzt über das Internet und Telefon zugeschaltet sind. Auch Ihnen und euch herzliches Willkommen. Heute haben wir die zweite Stunde in unserer Markus-Einheit. Wir haben ja letzte Woche neu begonnen. Heute in der zweiten Stunde soll es gehen um den Beginn des Wirkens und um den Aufbau des Evangeliums. Und dazu habe ich uns im ersten Punkt ein Wort mitgebracht, da wo es losgeht, so eins der ersten Wunder, die im Markus-Evangelium erzählt werden, ausführlicher. Markus 1, Vers 40 bis 45, da geht es um die Heilung eines Aussätzigen. Da heißt es, und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt versammeln dürfen, hier in deinem Gemeindesaal oder auch vor den Computern, den Telefonen, dass wir hören dürfen auf dein Wort, dass wir weiter forschen dürfen im Markus-Evangelium. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet hat, dass du ihn segnest, dass du ihm begegnest, jetzt in der Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung. Und danke, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. So sprich du uns an, begegne du uns und segne du uns durch dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Ja, das ist eine interessante Geschichte, diese ersten 6 Verse, die ich heute mitgebracht habe. Und man könnte natürlich beim ersten Teil der Geschichte stehen bleiben. Man könnte etwas über die eigentliche Heilung sagen, halt. Also dass da ein belasteter Kranker gekommen ist, halt, hat eine ganz schwere Krankheit, Aussatz, die damals normal nicht zu heilen war. Jetzt kommt er zu Jesus und erfährt durch die Anbetung, das Niederknien vor Jesus, die Reinigung, die Heilung. Eigentlich könnte man sagen, tolle Geschichte, da würde es sich auch lohnen, darüber zu predigen, würde auch ohne Probleme gehen. Ich möchte aber jetzt bei der Andacht das Augenmerk auf den zweiten Teil dieser Geschichte lesen. Ich möchte so ganz das Heilungswunder ausblenden, das, was da geschehen ist, an Wunderbarem, sondern möchte über den zweiten Teil berichten, der so ein bisschen komisch, seltsam anmutet, wenn man drüber nachdenkt. Nicht? Also jetzt ist die Heilung geschehen und jetzt erlebt dieser ehemals Aussätzige so einen ganz anderen Jesus. Nicht? Also toll, was er erlebt hat, ist natürlich Jesus dankbar und man merkt, der klebt auch quasi an ihm. Nicht? Aber dann heißt es hier, Jesus drohte ihm. Also der wird richtig rabiat und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin, zeig dich den Priestern, Opfer von rein. Also sagt vor allen Dingen, halt die Klappe, ruhig sein. Und damit möchte ich mich beschäftigen, mit diesem etwas vielleicht sonderbaren Verhalten, warum Jesus das getan hat, was wir im Markus-Evangelium häufiger finden. Warum hat der Heiland so gehandelt, hier an dem Aussätzigen? Und ich habe mir so meine Gedanken drüber gemacht und ich möchte so 3 Dinge dazu sagen. Ich habe diese kurze Andacht überschrieben, der Ungehorsam des geheilten Aussätzigen. Erstens, das Verständnis Jesu von Kreuz und Auferstehung her. Zweitens, die Notwendigkeit der Ruhe. Und drittens, der Ungehorsam der von Jesus angerührten Menschen. Das Erste, das Verständnis Jesu von Kreuz und Auferstehung her. Der Aussätzige hat jetzt hier ein wunderbares Wunder erlebt, aber der hat natürlich keine Ahnung, wen er da vor sich hat. Ich weiß nicht, was der Aussätzige gedacht hat. Das ist ein besonders begabter Mann, ein Wundertäter, ein Wunderheiler, keine Ahnung. Er kannte nicht den wahren Jesus Christus, er kannte nur eben diesen Jesus von Nazareth, diesen Heiler, diesen guten Menschen, diesen wunderbaren Mann, aber hat sicherlich nicht darin gesehen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der wirklich Gott selber ist. Und das kann man erst erkennen, wenn man Kreuz und Auferstehung verstanden hat. Vor Kreuz und Auferstehung wird Jesus nicht richtig zu verstehen sein. Und auch heute noch, wenn Christus versucht wird zu beschreiben, ohne dass man von Kreuz und Auferstehung herblickt, da wird es immer schief. Ganz schief. Das erleben Sie momentan nicht. Die Christologie unserer evangelischen Kirche in Deutschland, der Gutmensch Jesus halt. Nicht alles andere wird ausgeblendet. Nicht, dass der Drohworte gemacht hat, dass der einen Tempel gereinigt hat, dass er gesagt hat, wenn einer nicht an mich glaubt, an meine Worte glaubt, dann geht er verloren. Nur noch der Gutmensch halt. Nicht, weil man Kreuz und Auferstehung nicht hat. Das ist die Linse, die man haben muss. Und das wird hier auch deutlich. Jesus sagt, bloß nicht irgendetwas sagen, weil egal, was der jetzt über dieses Wunder verkündigen würde, kriegen die einen falschen Hals. Das können die nicht richtig verstehen und dann wird dieser Jesus falsch eingesetzt von den Vorstellungen der Menschen. Das ist ganz wichtig, das ist so die erste Botschaft, die wir daraus nehmen können. Das ganz klar ist halt nicht, dass Jesus, die Theologen sprechen vom Messias-Geheimnis, das im Markus-Evangelium auftritt, also dass Jesus immer wieder sagt, sprich nicht. Deshalb, weil man den Messias, weil man Jesus nur vom Kreuz her verstehen kann. Und solange das eben noch nicht zur Vollendung gekommen ist, sollen die Leute nicht hingehen und da ganz groß verkündigen halt nicht. Also das ist das Erste, was hier deutlich wird. Deshalb wirkt Jesus so, deshalb redet Jesus so, bedroht ihn halt nicht, verbietet ihm es ausdrücklich, weil Jesus natürlich weiß, wenn sie mich nicht von dem her verstehen, was auf Golgatha passiert ist, nicht von dem her verstehen, was in der Auferstehung, dann werden sie alles missverstehen. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Du kannst Jesus nur vom Kreuz und Auferstehung richtig verstehen. Ansonsten wird es eine ganz krumme Christologie, da gibt es eine falsche Lehre. Und von der will er hier den Aussätzigen bewahren. Nicht nur den Aussätzigen, das werden wir immer weiterlesen, dass er die Leute bedroht und sagt, sagt es nicht weiter. Also das ist das Erste, was wichtig ist, Verständnis Jesu nur von Kreuz und Auferstehung her. Das Zweite, Jesus braucht Ruhe. Da heißt es hier, also der hält sich nicht daran, der macht genau das Gegenteil von dem, also der geht überall hin und erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Und dann heißt es hier, forthin war es nicht mehr möglich, öffentlich in eine Stadt zu gehen, sondern da sind natürlich alle Leute, das ist klar, das wird jetzt ruchbar. Da hat einer richtig, ich sage das mal so mit dem jugendlichen Jargon, was drauf, der kann richtig helfen und da strömen die Masse hin und Jesus hat keine Ruhe mehr. Und das ist ein Motiv, das wir in den Evangelien immer wieder finden, dass Jesus Ruhe braucht. Nicht? Er schickt immer wieder auch die Jünger weg, er geht zurück auf einen Berg in die Einsamkeit, er braucht immer wieder Ruhe, er braucht immer wieder Ruhe. Er muss immer wieder halt nicht zum Vater im Gebet, er braucht immer wieder die Abgeschiedenheit, er braucht Ruhe. Und wenn natürlich das überall ausposaunt wird, ist es mit der Ruhe dahin. Das wird hier deutlich gesagt halt nicht. Er hat fortan auch keine Ruhe mehr. Aber Jesus weiß um die Notwendigkeit der Bedeutung der Ruhe. Die braucht Gott auch. Also Gott schafft die Welt. Die Leute sagen immer, der Mensch sei die Krönung der Schöpfung. Das stimmt gar nicht. Nicht, der war am sechsten Tag. Am siebten Tag ist die Ruhe. Die Krönung der Schöpfung ist das Ruhe haben, den Schabbat haben. Dinge einfach zu bedenken vor Gott. Also der Schabbat ist das Wichtigste, die Ruhe, nicht? Das heißt ja hebräisch Ruhe, Schabbat, die Ruhe zu haben. Jesus braucht Ruhe. Und wenn der Heiland, der lebendige Gott hier auf Erden Ruhe gebraucht hat, dann ist das so eine andere Botschaft für mich. Ich brauche auch immer wieder Ruhe. Auch die Stärksten, die Schnellsten, die Kräftigsten halt nicht, die alles im Griff haben, brauchen Ruhe. Deshalb hat Gott ja auch im längsten der 10 Gebote das nochmal ganz genau erklärt halt nicht. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Absolut die Stecker ziehen, das ist etwas ganz Wichtiges. Auch das leuchtet hier auf, denn wenn das wer weiß, wie posaunt wird, dann hat er keine Ruhe mehr, das erlebt er dann ja eben auch halt nicht. Das ist der nächste Aspekt, den ich aus dieser sonst sehr schwer verständlichen Reaktion Jesu ziehe. Er braucht einfach Ruhe und die ist nicht mehr gegeben, das sagt der Evangelist eben auch, aber das ist notwendig für unser Gehen vor Gott, wir brauchen die Ruhe. Und ein drittes, was ich sagen möchte über den Ungehorsam des geheilten Aussätzigen. Ich möchte sagen, bei uns ist es ganz genauso. Also wenn man das jetzt so liest, da sagt man sich ja, also unverschämter Typ da, nicht? Also Jesus hat so wunderbar ihn angerührt halt, nicht? Hat so Tolles an ihm getan halt, nicht? Und dann kriegt er so einen Befehl, das macht er nicht. Ja. Der kriegt ausdrücklich gesagt, halt die Klappe, sag nichts. Und genau das Gegenteil passiert. Also überall wird rumgelaufen, Jesus Christus, Superstar, ganz toll, 100%. Ja. Ja, da sind wir schnell dabei, den Mann zu verurteilen, weil er gegen den Befehl Jesu handelt. Jetzt ist es bei uns genau umgedreht. Zu uns hat Jesus nach Kreuz und Auferstehung gesagt, geht überall hin und sagt es allen Leuten. Ja? Und wir sind ja auch von Jesus angefasst und angerührt, nicht? Uns hat er ja auch die Schuld vergeben. Wir sind auch reingewaschen. Das ist unsere Geschichte, nicht? Wir sind Jesus begegnet. Er hat uns angerührt im Heiligen Geist. Wir sind auch reingewaben vom Aussatz unserer Sünde. Und Jesus hat uns auch einen Befehl mit auf den Weg gegeben, klar und eindeutig. Bitte, erzähl es allen Leuten, die mich nicht kennen. Das müssen alle hören. Nicht? Also das ist ja das, wo dann wirklich nach Kreuz und Auferstehung die Schleusen aufgemacht werden. Und da haben wir einen klaren Befehl. Und wisst ihr, wir machen es genauso wie der Aussätzige. Wir machen genau das Gegenteil. Ja? Also während der hier die Klappe nicht halten kann, obwohl er es verboten bekommen hat, halten wir die Klappe, obwohl wir ausdrücklich aufgefordert worden sind, einfach zu verkündigen halt nicht. Das ist das ganz Tolle zu sagen. Das ist genau, wo man sagt, Mensch, man kann sich ja aufregen über den Ungehorsam, wie gesagt, aber da müssen wir ganz schnell in uns schlagen. Ja, damals vor Kreuz und Auferstehung, da ist das dran gewesen. Heute nach Kreuz und Auferstehung hat der Heiland den Seinen, die er reingemacht hat, von dem Aussatz ihrer Sünde, einen ganz anderen Befehl gegeben halt nicht. Aber das ist eben so, dass dann den von Jesus angerührten Menschen bis zum heutigen Tag der Ungehorsam anhaftet halt nicht. Dass wir genau das Gegenteil tun halt nicht. Und damit überführt uns dieses Stück weit Evangelium auch immer wieder unserer Laschheit nicht, unserer Bekenntnisarmut halt nicht, dass wir eben Jesus nicht bezeugen. Und das können wir alle für unser Leben sagen nicht. Wie oft haben wir an so vielen Stellen die Klappe gehalten, wo wir genau wussten, wir hätten reden sollen. Wir haben es nicht getan. Wie gesagt, von daher ist das nicht nur der Beginn des Evangeliums, es ist nicht nur eine tolle Geschichte über jemanden, der so eine schwere Krankheit losgeworden ist, sondern es ist in Wahrheit unsere Geschichte halt, nur mit umgekehrten Vorzeichen, dass wir einfach immer wieder erkennen müssen, dass wir schweigen, obwohl Jesus uns gerufen hat, eben von ihm zu künden. Dass diese drei Assoziationen, diese drei Gedanken zum Ungehorsam des geheilten Aussätzigen. Amen. Wir wollen nochmal beten. Lieber Heiland, danke, dass du uns dein Wort schenkst und danke, dass wir uns in deinem Wort immer wieder finden dürfen, Herr. Und danke, dass mir das auch nochmal deutlich geworden ist, Herr, dass du mir ja auch einen klaren Auftrag gegeben hast, dein Wort rauszurufen, dass du auch den Geschwistern gegeben hast, Herr, aber dass wir häufig genauso ungehorsam sind wie der Aussätzige hier. Du sagst was klar und deutlich und wir tun es nicht, Herr. Diese Schuld vergib uns, aber rüste uns neu aus mit deinem Geist, dass wir immer wieder fröhlich hingehen und das tun, wozu du uns gerufen hast, nämlich, dass wir hingehen dürfen und dieser Welt immer wieder deine frohe Botschaft sagen dürfen, Herr, dass du, wenn Menschen dir begegnen und du sie anrührst, rein werden von dem Aussatz ihrer Sünde. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, Herr. Wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre. Amen. So, möchte gerne mit Ihnen singen, Lied 159. 159, auf dein Wort will ich trauen, die ersten drei Liedstrophen. Auf dein Wort will ich trauen. 159. Sitzt einer am Klavier? Oh, Markus, super, super. Danke, Markus, für die musikalische Begleitung. Ja, Wir wollen heute so einen kleinen Blick werfen auf den Aufbau des Markus-Evangeliums. In der ersten Stunde haben wir ja uns mit dem Evangelisten selber beschäftigt, haben da geschaut, wer er war und an 8 Stationen so abgearbeitet, was die Bibel alles Informatives über ihn sagt. Und heute wollen wir uns so ein bisschen der inneren Struktur des Evangeliums zuwenden, das zum einen maßgebend geworden ist für die anderen beiden Evangelien, Matthäus und Lukas, aber auch für das Johannesevangelium mit, aber das, wie gesagt, als solches auch ganz prägend und ganz stark ist und manche Eigenheiten hat. Und es sind so verschiedene Gliederungsstrukturen bzw. Auffälligkeiten, die man über den Gesamtinhalt sagen kann, über diese gesamten 16 Kapitel. Das Erste, was man sagen kann, es gibt eine innere Erzählachse vom Sohn Gottes. Das klingt jetzt ein bisschen gestalzt, ich werde das gleich näher erläutern. Dem liegt, jetzt kommt es noch gestalzter, das sogenannte altorientalische Intronisationsschema zugrunde. Also, das muss ich erklären. Im alten Orient, die Herrscher, die waren nicht monogam. Also unsere Herrscher sind ja auch nicht monogam. Also der Schröder hat, glaube ich, 4 Frauen gehabt, aber man nennt das dann serielle Monogamie. Die wechselten das aus, die hatten halt ganz viele Frauen nebeneinander, Polygamie. Also jeder Herrscher früher hat einen Harem gehabt. Der hatte nicht 2, 3 Frauen, der hatte 30, 40, 50. Das war so. Das wissen wir auch in der Bibel, auch von David beispielsweise, auch von Salomo. Die haben ganzen Haufen Frauen gehabt. Das gehörte damals zum guten Ton, das war überall so. Die hatten viele Frauen. Das führte dazu, dass sie natürlich nicht nur viele Frauen hatten, sondern ebenso viele Nachkommen. Also die hatten dann manchmal, das lesen Sie auch, wenn Sie dann bei den Königen von Israel, wenn die sich da gegenseitig ausrotteten, da wurde nicht nur König getötet, sondern dann wurden auch seine, bei der Revolution von Jehu beispielsweise, die 42 Söhne von dem getötet, nicht? Dann geht der Jehu hin und sucht da von dem König alle Söhne und lässt die alle umbringen. Also die hatten richtig, richtig, richtig viele Söhne. Und da war es nie ganz klar, welcher der vielen Söhne, die da waren, das kennen wir auch beispielsweise bei David, dass immer eine Menge Söhne da beschrieben ist, wer wird denn jetzt der neue König? Wer wird denn der neue König? Das war nie klar. Also manchmal war es so, wie so auch Männer dann sind, nicht? Also zu Anfang sagt man so mit, was weiß ich, Ende 30 oder Ende 20, auch hier die Frau hat meine Gunst, nicht? Irgendwann ist die nicht mehr da oder nicht mehr so attraktiv, kommt eine neue Frau und die bezieht den Mann, dann wird das geändert, nicht dein Sohn, sondern jener Sohn wird halt, das wurde schon mal so ein bisschen umgeswitcht, nicht? Wer war quasi der Nachfolger? Wer war der neue Pharao oder wer war der neue König? So, und wenn das bestimmt war, dann lief ein Prozedere ab und das nennt sich das altorientalische Intronisationsschema. Da gab es 3 Schritte. Das erste war, dass der König hinging oder der Pharao und zu einem der Söhne sagte, die er hatte, du bist jetzt mein Sohn, das heißt mein erstgeborener Sohn, auch wenn das der 7. oder 8. war. Das heißt, du bist der neue König, du bist der neue Pharao. Das war erstmal eine Geschichte zwischen dem alten Pharao, also dem Vater und dem Sohn. Du bist der Neue, das war also der König, der Pharao, spricht mit seinem Sohn. Du bist es. Die anderen fallen alle runter. So. Dann ist der König nicht nur hingegangen, hat seinem Sohn gesagt, sondern als nächstes kriegten das alle anderen auch zu hören. Also die Minister, die ganzen wichtigen Leute, alle, die im Volk was zu sagen hatten, ist dann hingegangen, hat gesagt, der hier von meinen 50 Söhnen, das ist der neue Pharao, das ist der neue König. Das nennt man die Proklamation. Also das erste ist die Adoption. Also der König nimmt ihn an als seinen Sohn, als wirklichen Nachfolger. Das zweite ist die Proklamation, also die öffentliche Erklärung, du bist jetzt, sag vor allen Leuten, du bist mein Sohn, du bist der, auf den die demnächst zu hören haben, du bist der Gesetzesgeber, der jetzt nach mir kommt. Und der dritte Schritt, der das abrundete, war, dass dann das Volk das annahm, dass sie das dann öffentlich ausgerufen haben, man nennt das die Akklamation, eine öffentliche Ausrufung, Halleluja, das ist der neue König, es lebe der Pharao, es lebe der König. Das war so ein 3-Schritt in diesem Intronisationsschema, Adoption, Proklamation, Akklamation. Also erst sagt der Pharao zu einer seiner Söhne, du bist mein Sohn. Im zweiten Schritt geht der Pharao oder der König hin und sagt es den ganzen Leuten, passt auf, das ist der neue Chef, auf den müsst ihr hören, das ist mein Nachfolger. Und als drittes sagen dann, die es gehört haben, Halleluja, wunderbar, lang lebe der König, lang lebe der Pharao. Also dieses Prozedere war den Leuten damals bekannt im alten Orient. Uns ist das unbekannt, nicht? Also wir sind ja Demokratie, da machen wir die Kreuzchen und dann wird über das Parlament der eine gewählt oder eben nicht gewählt. Ja? Aber wie gesagt, damals in so absolutistischen Monarchien war das eben so, dass das so eingesetzt wurde. Und dieses Schema, dieses Intronisationsschema finden wir als innere Erzählachse im Markus-Evangelium. Wir finden das an 3 ganz entscheidenden Stellen, wo tatsächlich das eben passiert. Erstens bei der Taufe, Da ist es so, dass als Jesus zu Johannes kam, wir haben das ja letztes Mal gelesen mit Johannes dem Täufer, da erschallt die Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das sagt Gott zum Sohn, zu Jesus Christus, zu sich selber. Und das ist ganz wichtig, wenn jemand zum Pharao eingesetzt wurde, dann war er schon Pharao. Wir haben im alten Orient grundsätzlich die Sache, dass eben immer wieder so Regentschaften waren, die sich überlappt haben. Das heißt, der eine lebte, ich sage jetzt mal 1800 bis 1780, aber der neue Pharao schon von 1782. Die haben doppelt zugleich halt. Der alte war noch dran und der neue war eben auch schon. Auch bei David und Salomo. David liegt schon im Sterben, aber Salomo ist schon ein Stück weit inthronisiert halt. Das geht so ineinander über. Und hier, wie gesagt, auch, wie gesagt, Jesus wird von Gott klar gesagt, von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn. Du bist es halt. Also nicht nur Sohn, sondern eben auch König, du bist der Herrscher. Dann kommt die Proklamation, das ist die etwas seltsame Geschichte bei der Verklärung. Halt nicht, die für viele Leute, sagen wir, wie ist das denn? Ist genau in der Mitte des Evangeliums halt, nicht? In Markus 9, da sind Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg und da sagt Gott in dieser Wolke, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist die Proklamation. Das ist der Chef, auf den müsst ihr hören, da müssen Sie es hören. Und dann kommt die Akklamation, dass das Volk das eben erklärt. Und das ist die besondere Szene am Kreuz. Das ist die Krönung. Nicht? Das ist wieder, wenn er in die Sohnschaft eingesetzt wird, dass alle das sehen. Am Kreuz, als der Hauptmann da steht und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen halt. Also das ist so die innere Gliederung, die durch das Markus-Evangelium durchgeht halt. Adoption, Proklamation, Akklamation. Also das altorientalische Intronisationsschema. Das ist die innere Erzählachse, an der sich das abarbeitet. Anfang mit der Adoption, Schluss mit der Akklamation und in der Mitte die Proklamation. Dann haben wir im Markus-Evangelium ganz klare geografische Gliederungen. Und also ein ganz anderer Aspekt, im Markus-Evangelium finden wir eine Zweiteilung. Es gibt eine Zeit in Galiläa und es gibt eine Zeit in Jerusalem. Und diese beiden Zeiten stehen sich konträr gegenüber. Und da kommt es so ein Stück weit zu einem heilsgeschichtlichen Wechsel. Während Galiläa so im Alten Bund, also im Alten Testament, ja so der halbheidnische Raum ist, Israel Nordreich und Juda das Südreich, da wo Jerusalem liegt, und eher Juda immer das Positive ist, Israel immer das Schlechte halt, nicht? Die sind noch viel schlechter drauf, die gehen auch viel früher unter als das Südreich, ist es so, dass das im Markus-Evangelium, im Neuen Testament, eine Veränderung erfährt halt, nicht? Das halbheidnische Galiläa ist der bevorzugte Ort des Wirkens Jesu. Dort findet er Zustimmung, da werden die Jünger berufen, nicht? Also hier ist auch Zentrum der Christusverkündigung, während Jerusalem von Anfang an unter negativen Vorzeichen steht, nicht? Hier wird er abgelehnt, hier erfährt er sein Todesurteil, hier wird er hingerichtet halt, nicht? Und auch die Gegnerschaft, auch während seiner Wirken in Galiläa, immer wieder Jerusalem mit negativen Vorzeichen halt. Also das ist hier, das durchzieht es auch und es ist auch ein Schnitt halt. Es ist ja eine Wanderung durch Galiläa, bis er schließlich nach Jerusalem kommt, in Kapitel 11, also bis Kapitel 10. Galiläa und Umgebung, die Wanderung dort und dann sehr kurz, aber sehr intensiv die Zeit in und um Jerusalem halt, nicht? Wo aber eine ganz starke Gegnerschaft ist. Aber das ist ganz klar getrennt, zu Anfang Galiläa und zum Schluss Jerusalem. Man kann das noch ein bisschen stärker aufdröseln, wenn man möchte halt. Man kann das auch vierteilen, diese geografische Gliederung halt. Dann ist das noch ein bisschen genauer, aber im Prinzip deckt sich das mit der Grobgliederung. Also man kann zuerst sagen, in der Wüste, also zunächst gibt es eine Phase in der Wüste, die ist nicht so lang, das ist das erste Kapitel 1 bis 13. Dann gibt es die Zeit in und um Galiläa, das ist 1,14 bis 8,26. Dann kommt die Zeit, der Weg nach Jerusalem, also bis Caesarea Philippi, das ist ganz im Norden. Und dann geht er runter nach Jerusalem, auf dieser Wanderung passiert viel halt, nicht? Aber den würde ich auch zu der Galiläa-Zeit zuschlagen, aber das ist 8,27 bis 10,52. Und dann in und um Jerusalem ist ab Kapitel 11,1 bis 16,20. Das, wie gesagt, so eine ganz klare Gliederung. Ich würde es vorziehen, einfach grob zwei geteilt zu machen, aber manche gehen hin und machen so eine Vierteilung halt. Aber wie gesagt, im Prinzip kann man sagen, in Kapitel 11 ist diese Zäsur, bis dahin ist es in Galiläa mit einer sehr positiven Wertung, sehr viele Leute ihn annehmen und dann eben in Jerusalem, wo er, der König der Juden, abgelehnt wird, ja nicht nur abgelehnt, sondern wo er hingerichtet wird. Das so ein Stück weit die innere geografische Gliederung, die wir im Markus-Evangelium finden. Und ein Drittes, was auffällig ist, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich eben auch schon sagte im ersten Punkt, die Ausrichtung dieses ganzen ersten Evangeliums auf Kreuz und Auferstehung. Also bei den Theologen gibt es so ein Zitat, Martin Kähler, ein Neutestamentler, der hat einmal geschrieben über das Markus-Evangelium, es sei lediglich eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Und wenn man weiß, dass also die Kapitel 14 bis 16 die Passionsgeschichte sind halt, nicht? Und Zentrales ist halt, und wenn man die kurze Zeit sieht, hat das schon was für sich, nicht? Also Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung, es läuft alles darauf hinzu. Alles geht darauf hinzu. Wir haben das eben bei der Geschichte mit dem Aussätzigen gesehen. Da ist ganz klar dieses Messias-Geheimnis, dass das verboten wird zu verkündigen, hat damit zu tun, ihr müsst erst Kreuz und Auferstehung erlebt haben. Das finden wir immer wieder im Markus-Evangelium. Ich werde auch eine eigene Stunde zu machen über das Messias-Geheimnis halt. Aber auch dann die Ankündigungen halt nicht. Also auch dafür werden wir sprechen über die Ankündigung, Christi Leidensankündigung. Da hat ja drei Ankündigungen immer wieder ausgerichtet auf Kreuz und Auferstehung. Immer wieder auf das, was kommen wird, das Ende. Immer wieder auch in den Erzählungen, in den Gleichnissen, immer wieder auf Kreuz und Auferstehung hin. Das ist das Zentrum des Markus-Evangeliums, gar keine Frage. Das ist auch das Zentrum unseres Glaubens halt. Und wie gesagt, man kann auch alles andere nur eben von Kreuz und Auferstehung her verstehen. Also von daher auch hier deutlich im Markus-Evangelium diese Ausrichtung auf die Passionsgeschichte hin. Und interessanterweise haben die anderen drei Evangelisten das mit übernommen. Also das ist Stereotyp, wenn man die Evangelien liest. Die letzten drei Kapitel in allen der anderen drei Evangelien sind der Passionsgeschichte vorenthalten, dass wirklich das so der Höhepunkt ist, des Christusgeschehen halt nicht, der Höhepunkt letztlich des Glaubens halt. Also das, wie gesagt, nochmal diese inhaltliche Ausrichtung auf Kreuz und Auferstehung hin. Also das kann man so ganz grob über den Gesamtaufbau sagen. Einmal dieses Geografische, diese Zweigliederung, die da ist, diese innere Erzählachse halt nicht vom Sohn Gottes her und eben diese Ausrichtung hin auf Kreuz und Auferstehung. Möchte, bevor ich einen Text nochmal auslege, ein Wort nochmal sagen zum Thema Synoptika. Ich habe den Begriff letztes Mal schon gebraucht halt. Wir haben in der Bibel vier Evangelien. Übrigens, wir werden gleich die Geschichte von den vier Gelähmten, die Viere sehen, die den Gelähmten tragen. Die vier ist immer so eine ganz besondere Zahl der Vollkommenheit in der Bibel halt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir wollen das nicht überinterpretieren halt mit der Zahlenmystik, aber die vier ist immer so Zahl der Vollkommenheit, nicht? Also die vier lebendigen Wesen vor dem Thron Gottes, die vier Evangelien, die vier Enden der Welt, die vier Winde, die vier Hauptarme des Stromes, die aus Eden kommen halt. Also immer wieder diese vier, das ist so eine Zahl der Vollkommenheit. Und wir haben vier Evangelien und bei den vier Evangelien ist es so, dass drei ganz ähnlich miteinander zu vergleichen sind, die im Aufbau ganz ähnlich sind, die ganz lange Abschnitte haben, die man genau vergleichen kann. Und zwar sind das Matthäus, Lukas und Markus. Und es wird in der Forschung davon ausgegangen, dass Markus das älteste Evangelium war und dass Lukas und Matthäus später geschrieben wurden. Lukas schreibt ja auch in den ersten vier Versen seines Evangeliums nicht, ich gebe Bericht von dem, was viele schon gesehen haben, viele schon aufgeschrieben haben. Also der sagt ganz klar und deutlich, ihm haben Berichte vorgelegen. Und wir haben ja auch gesagt, beide sind also im Stab gewesen bei Paulus, haben da mitgearbeitet. Markus war der Ältere, Zeitzeuge von Anfang an halt und Lukas hat vieles übernommen halt und hat darauf rekurriert. Und das kann man auch sehen, wenn man das eben liest. Vieles geht ineinander über, nicht alles. Also Matthäus und Lukas haben auch noch viele Quellen gemeinsam darüber hinaus. Das nennen die Theologen dann die Logwin-Quelle, die Quelle Q halt. Das sei mal dahingestellt, also da gibt es viel darüber zu spekulieren und vieles können wir nicht sagen. Aber diese Gemeinsamkeit in der Sicht, die kann man tatsächlich gegenüberstellen. Das ist auch ganz interessant, wenn man dann sieht, Mensch, da ist so vieles gleich. Und trotzdem bei dem Gleichnis manches so ein bisschen anders. Und dann merkt man, wo Gott dann auch einen besonderen Wert drauf gelegt hat, warum er dem Evangelisten das gegeben hat, jemand anderem was anderes. Und wir nennen eben diese drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die Synoptika, das heißt die Zusammenschauende. Das ist ein griechisches Wort, Syn, zusammen, und Optis ist das Sehen halt, die Zusammenschauenden. Und es ist ganz interessant, wenn man die eben so nebeneinander legt und da Dinge rausmacht. Ich habe Ihnen mal eine sogenannte Synopse mitgebracht, also eine Zusammenschau. Das ist ein ganz besonderes Buch der Bibel. Das ist jetzt alles leider griechisch, aber das werden Sie sehen. Da stehen dann Matthäus, Markus und Lukas nebeneinander. Und da kann man das genau im Urtext lesen. Oh, wo ist was? Dass man genau sieht, hier sind bestimmte Dinge anders. Und das ist, wie gesagt, sehr hilfreich, wenn man wirklich Theologie studiert. Da muss man nicht blättern in der Bibel, sondern man hat das direkt nebeneinander. Die Zusammenschau kann draufschauen. Wichtig, alles, was die Synoptiker gemacht haben und auch was Johannes gemacht hat, das haben sie alles unter der Führung des Heiligen Geistes gemacht. Jedes Wort der Bibel ist verbal inspiriert. Also hier hat jetzt nicht irgendeiner wie so ein Zeitungsredakteur was rausgenommen, dazugeführt. Wenn das passiert ist, ist das Gott gewesen, der das geführt hat. Und auch Markus hat nur unter der Führung des Geistes eben das letztlich getan. Aber da merkt man, die drei, Matthäus, Markus und Lukas, sind sehr ähnlich geführt worden, während Johannes so ganz anders schreibt. Also wie gesagt, die Passionsgeschichte, die ist sehr ähnlich, da könnte man auch alle vier nebeneinander stellen. Aber ansonsten gibt es da massive Unterschiede. Also bei den Synoptikern beispielsweise ist es so, bei den drei ersten Evangelien, die erzählen ganz klar abgeschnittene Perikopen. Also Perikope heißt rausgerissenes Stück, das heißt eine Geschichte, die abgeschlossen ist. Also wir haben eben eine Perikope gelesen hier von dem Aussätzigen, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Wenn Sie das Johannesevangelium lesen, bis Kapitel 17 hin, da geht vieles ineinander über. Das ist alles so, das ist alles erzählerisch, das ist wesentlich philosophischer, das ist wesentlich, ja, man muss sagen, fast intellektuell durchdrungener. Das eine geht ins andere hinein. Johannes erzählt auch nicht so viele Wunder wie die anderen, viel, viel weniger ist er reduziert, hat nur 7, auch so eine Vollzahl. Also das ist ganz spannend, auch die Unterschiede zwischen Johannes und den anderen drei zu sehen. Aber wie gesagt, hier haben wir bei Markus einen der Synoptiker, der anders erzählt, und Markus, ich will jetzt nicht sagen stilbildend für die anderen geworden ist, aber der hat da schon etwas ganz Neues an das Tageslicht gebracht, was ganz Tolles, vor allen Dingen in der Ausrichtung auf das Evangelium hin, aber auch hier wiederum nicht Markus selber, sondern unter der Führung des Heiligen Geistes. Das, wie gesagt, dieser Begriff der Synoptiker. Gut, das mag es dann aber auch so an theologischen und trockenen Dingen gewesen sein. Jetzt wollen wir mal wieder in den Text einsteigen. Und zwar wir haben ja heute über Beginn des Evangeliums, aus dem zweiten Kapitel, tolles Wort mitgebracht, auch wieder eine Heilungsgeschichte halt, aber viel mehr als eine Heilungsgeschichte halt, Markus 2, Vers 1 bis 12, das ist überschrieben in der Lutherbibel Heilung des Gelähmten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Ich möchte mich über zwei unterschiedliche Aspekte hier dieser Geschichte annähern. Man könnte auch hingehen, könnte jetzt sagen, ich erläutere die Geschichte vom Gelähmten aus. Aber der Gelähmte, obwohl das in der Lutherbibel so überschrieben ist, der ist ja total passive, bis auf den Schluss, wo er dann aufsteht und sein Bett nimmt und weggeht. Aber mit dem ist ja eigentlich gar nichts, der ist ja nur passiv, nicht? Der ist ja nur Objekt, an dem gehandelt wird. Interessanter finde ich die beiden Gruppen, die an ihm handeln, beziehungsweise die eine Gruppe ist Jesus, das andere sind die vier. Und von den beiden möchte ich mich dieser Geschichte ein Stück weit nähern. Eine erste kürzere Annäherung, aber dann nachher eine ganz intensive halt. Als erstes eine Annäherung, eine für Jesus exemplarische Geschichte. Es ist eine Jesus-Geschichte. Für Jesus exemplarisch. Denn hier finden wir genau das, was Jesus tut. Erstens, Jesus sagt das Wort. Zweitens, Jesus vergibt Sünden. Drittens, Jesus vollbringt Wunder. Und das, liebe Geschwister, in genau dieser Reihenfolge. und zwar auch in der Wertigkeit, was das Wichtigste ist. Wenn man das so oberflächlich liest, sagt man, toll, wir haben Herrn, der macht Wunder. Nicht? Das ist ja auch das, was wir alle erhoffen für unsere Problemchen, die wir im Großen und im Kleinen haben, halt, Jesus tut Wunder. Aber das ist nur das wirklich Geringste, was der Herr tut. Tut er auch, gar keine Frage. Gott tut viel Größeres. Und zwar genau das, er sagt das Wort, er vergibt Sünden und dann vollbringt er eben auch Wunder. Das ist das Erste, was hier steht. Wir lesen das oben im Vers 2, die sind alle drin. Und er sagte ihnen das Wort. Und er sagte ihnen das Wort. Und das überliest man ja so schnell und kommt direkt so nach dem Motto, jetzt kommt spektakulär, jetzt ist Handlung und bla bla, jetzt kommen die, steigen aufs Dach und sowas, ist schnell weg. Und wenn man Kindergottesdienst macht, ist es auch sicherlich richtig, dass man dann schön erzählt, wie das Dach aufgedeckt wird und mit Seilen und runter und spielt es vielleicht nach. Aber es ist ja nichts in der Bibel, was Gott nicht ohne Grund da rein tut. Jedes Wort, jedes Jota. Und jetzt steht hier, er sagte ihnen das Wort. Halleluja. Was sind das? Begnadete Menschen, dass der Heiland ihnen hier das Wort sagt. Das Wort wird gesagt, die Botschaft wird gesagt, das Heil wird gesagt. Das ist ganz wichtig halt. Also das ist ein Punkt, an dem ich sofort hängen bleibe bei dieser Geschichte halt, nicht zu sagen, boah, spitze, nicht? Sie wissen ja, ich bin so Wort Gottes Theologe, nicht? Das ist so mein Ding. Und Jesus sagt ihnen das Wort. Und das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Er sagte nicht nur das Wort, er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott, Gott selber ist das Wort, nicht? Hier ist das Wort und das Wort gibt Wort aus, also das Wort Gottes, das Lebendige, das Einzigste, was bestehen wird, nicht? Hinten in der Sakristei haben wir hängen, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde vergehen. Hier der Gelähmte, der da laufen kann und wieder, was weiß ich, 100 Meter hörten in weißer Kuckuck, was 14 Sekunden laufen konnte. Vergangenheit, er ist ja wieder gestorben, vergeht alles. Die Wunder, die er getan hat, das vergeht alles. Aber die Worte Jesu Christi, die vergehen nicht. Die bleiben. Und die sind mit Ewigkeitswerten hier beschenkt worden, die Leute da sind. Jesus ist das Wort. Jesus sagt das Wort. Wir haben da schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass in Analogie zur Dreieinigkeit Gottes auch das Wort Gottes sich in dreifacher Gestalt uns offenbart hat. Nicht? Es gibt als erstes das gesprochene Wort, also das, was Jesus tatsächlich getan hat, das gesprochene Wort. Es gibt zweitens das geschriebene Wort, das ist die Bibel. Und es gibt drittens das gepredigte Wort, halt. Das ist die Predigt, die bibeltreue Auslegung. In allen drei Bereichen ist das Wort Gottes halt und begegnet uns Gott halt. Das ist ein großes, großes, großes Wunder halt, zu sagen, dass der lebendige Gott sich ins Wort fasst und dass wir ihm im Wort begegnen können. Das ist auch ein großes Wunder, dass Gott sagen kann, steh auf, nimm dein Bett und lauf rum, wo dir 20.000 Ärzte nicht haben helfen können. Gar keine Frage. Aber das viel größere Wunder ist, dass Jesus das Wort sagt und dass Jesus das Wort ist. Wir werden das auch weiter im Verlauf des Evangeliums finden. Das ist wichtig. Es gibt immer wieder ganze Abschnitte, wo ganz viel Wunder erzählt werden, gerade hier zu Beginn. Und dann kommen aber wieder Abschnitte im Markus-Evangelium, wo es ums Wort geht, wo Jesus eben so Redeeinheiten hat, nicht? Wo die Gleichnisse erzählt, alles, wo immer wieder ganz vieles passiert. Und da steckt Gott drin. Natürlich können wir ihn auch in den Wundern erleben. Aber begegnen tut uns der Lebendige halt nicht, ganz besonders in seinem Wort halt nicht. Und das ist exemplarisch, nicht? Jesus sagt das Wort, das tut er nicht nur für die Menschen hier, auch gleich, was dann passiert, an dem Gelähmten und auch gegenüber den Schriftgelehrten halt, nicht? Also der arbeitet ja nicht mit irgendwelchen Zauberstäben oder mit irgendwelchem Staub, den er in die Luft wirft halt, nicht? Und dass dann irgendwas passiert, sondern er sagt erstens, Junge, deine Sünden sind dir vergeben und dann auch, steh auf, nimm dein Bett, geh rum. Er spricht, sonst passiert, nicht? Jesus sagt das Wort. Alles das, was dann passiert, sowohl die Sündenvergebung wie auch das Wunder, ist begründet im Wort Jesu Christi. Im Wort, das ist ganz wichtig halt, nicht? Auch in der tatsächlichen, im Vollzug dessen, was kommt halt. Es ist ein Wortgeschehen, ein Worthandeln, was hier passiert. Es ist eine wortlastige Geschichte halt. Zweitens, Jesus vergibt Sünden. Auch das wieder so ein Hinweis aufs Kreuz hin. Das können die Schriftgelehrten hier ja nicht verstehen. Also Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten bei den Rattern sofort durch, das geht überhaupt gar nicht. Das könnt ihr nicht, das kann er nicht, ne? Das funktioniert nicht. Sie haben keine Ahnung von Kreuz und Auferstehung. Und deshalb ist das für sie einfach auch nicht zu verstehen, dass dieser Jesus Christus sagen kann halt nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn ich aber das Kreuz und die Auferstehung habe, dann weiß ich, ja, das kann Jesus Christus, weil er sich hingegeben hat als das Lamm Gottes. Er, Gott selber, hat sich hingegeben als Schlachttier, hat die Sünde der Welt getragen, damit die, die an ihn glauben, befreit werden. Halleluja. Das ist das, was Jesus tut. Jesus vergibt Sünden. Das ist das Entscheidende halt. Jesus vergibt Sünden. Und das ist wiederum auch größer als das, was dann kommt. Also, das werden wir eines Tages erleben. In der Ewigkeit spielt es für uns keine Rolle mehr, ob unser kaputtes Knie mit 85 Jahren dann noch gesund wurde oder nicht. Spielt es keine Rolle, ob wir dann noch ein paar mehr Haare hier oben gekriegt haben oder das, was der Kuckuck irgendwas gesundheitlich gelaufen ist. Spielt keine Rolle mehr in der Ewigkeit. In der Ewigkeit ist nur eins von uns entscheidend, dass das Blut des Lammes uns reingewaschen hat von unserer Schuld, dass wir gereinigt sind. Das spielt eine Rolle. Der vergängliche Leib in dieser Welt nicht mehr. Das ist nice to have. Ich sage das mal so, wenn der Heiland einem hier Gutes tut und einem wirkt und einem heilt aus schwerer Krankheit, gar keine Frage, dürfen wir. Aber das Entscheidendere ist, dass es um die Sündenvergebung geht. Wir hatten gestern mit den Konfirmanden oben Thema Abendmahl. Dann kriegen die bei mir beigebracht, was ist denn Abendmahl? Dann sage ich, es ist Freudenmahl. Dann müssen die dann alle sagen, warum ist es denn Freudenmahl? Müssen sowieso nachsprechen. Das ist also eine der trockensten Stunden halt. Das weiß ich, aber man muss denen das so reinbimsen halt. Warum ist das Abendmahl Freudenmahl? Ja, wir müssen sie alle rufen. Wir freuen uns, dass Jesus die Sünden am Kreuz vergeben hat. Super. Es ist Dankmahl. Warum denn Dankmahl? Wir danken, dass Jesus uns die Sünden. Das kriegen sie so richtig rein, nicht? Es ist Gedächtnismahl. Woran denken wir denn, dass Jesus uns die Sünden vergeben hat? Das ist irgendwann klar, das können die wirklich nach, wo sie immer sagen, die Vergebung am Kreuz, die Vergebung am Kreuz, die Vergebung am Kreuz, nicht? So, und wenn sie es alle nachgebetet haben, müssen wir es nochmal durchbeten, dass sie das wirklich drin haben. Das ist das Entscheidende halt, nicht? Darum geht es im Glauben. Alles andere ist nachrangig halt, nicht? Immer wieder das Kreuz und Auferstehung ist das Entscheidende halt, nicht? Auch hier das viel Größere halt. Das ist das Große, was diesem Gelähmten passiert halt, nicht über das hinaus, dass er laufen kann. Seine Sünden sind ihm vergeben. Aber das kann dann auch gar nicht weiter aufgenommen werden hier in diesem Gleichnis, weil eben Kreuz und Auferstehung noch gesteht. Aber Jesus hat die Macht, das kann er eben tun halt, nicht? Und das ist das, was er eben nicht nur am Gelähmten getan hat, sondern auch an uns getan hat, nicht? Über all das Gute hinaus, das Allergrößte, was er getan hat, ist, dass er uns gereinigt hat von unserer Schuld und dass wir vor Gott klar stehen können halt, er hat uns unsere Schuld vergeben. Das kann man überhaupt gar nicht hoch genug hängen, überhaupt gar nicht stark genug betonen. Und das wird eben auch zu Beginn des Wirkens Jesu deutlich, dass er darauf immer wieder hinweist, aber dass die Leute es gar nicht verstehen können, weil sie eben Kreuz und Auferstehung nicht hatten. Ein drittes, Jesus vollbringt Wunder. Und das kann dieser Gott natürlich auch, er ist ein wundertätiger Gott. Das haben wir eben auch schon bei dem Aussätzigen gesehen, das ist dem ein leichtes halt, nicht? Jesus vollbringt Wunder. Und wie gesagt, wir haben so als Menschen natürlich so den Wunsch für unser Leben in dieser Welt, so nach diesem wundertätigen Gott. Das erlebt man immer wieder. Und den kannst du auch gut verkaufen. Also mit dem Wort kommst du in dieser Welt nicht weit, mit dem Sündenvergebung schon mal gar nicht. Aber mit dem wundertätigen Gott, da kannst du richtig, richtig gut punkten. Das ist gar keine Frage. Da kannst du, ich sage das jetzt wirklich auch so ein bisschen schmutzig, da kannst du auch richtig Geld mitmachen, nicht? Da kannst du dich richtig profilieren halt, nicht? Wenn du den Leuten das nur verheißt, nicht? Zu sagen halt, das wollen sie ja alle, nicht? Die haben ja alle Erwartungen an ihre Zukunft, was alles passieren soll, nicht? Fürs eigene Liebesglück halt, nicht? Für die Gesundheit der Angehörigen und. Und da wollen wir diesen Wundergott halt. Und dann ist dieser Jesus recht herzlich willkommen halt, nicht? Und das erleben wir leider auch im evangelikalen Bereich, nicht? Dass dann Jesus so ein bisschen niedrig gehangen wird, nicht? Also wieder, ich habe eben gesagt, von Kreuz und Auferstehung her, dass man Jesus so reduziert auf den Wundertäter, nicht? Und was Jesus alles tun kann. Und wenn du dem nachfolgst halt, nicht? Und dann läuft es beruflich und all diese Dinge halt, nicht? Und die Leute laufen in Scharen hinterher, nicht? Wohlfühl-Evangelium halt. Aber das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, Gott tut das, Jesus tut das. Und ihr dürft beten um eine gelingende Ehe und für die Gesundheit eurer Kinder, überhaupt gar kein Thema. Aber bitte reduziert diesen Jesus Christus nicht auf diesen Wundermann, nicht, den man so aus der Tasche zieht, nicht so Deus ex machina, so nachher, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich den, ansonsten bitte mache ich mein Leben wie selbst und Sünden, da spreche ich schon mal gar nicht mit ihm, sondern Jesus, ja, vollbringt Wunder. Und das ist was Großartiges. Und ich denke, da könnt ihr auch alle von erzählen, wenn er das getan hat und wenn Gott dann wirklich wunderbar führt und heilt und hilft. Halleluja, das ist ganz wunderbar. Aber es ist eben, ich sag mal, der dritte Platz in dem, was Jesus tut, wenn ich so ins Ranking bringe halt, nicht? Das erste ist, dass er uns sein Wort gibt, dass er sein Wort begegnet, dass er selbst Wort gewesen ist. Das zweite ist, dass er Sünden vergibt. Und das dritte und letzte ist letztlich, dass er eben auch Wunder vollbringt. So groß und so herrlich und so wunderbar, das ist gerade, wenn man es erlebt, auch jetzt an den Gelähmten. Aber wie gesagt, Jesus ist größer und stärker als nur irgendein besonderer Wundertäter. Das, wie gesagt, eine Annäherung an die Geschichte über Jesus hinaus, eine für Jesus exemplarische Geschichte. Jetzt möchte ich aber dieser Geschichte mich nochmal von anderer Seite zuwenden. Und zwar möchte ich mich dieser Geschichte zuwenden, eben von den von den Vieren. Ich habe es überschrieben, der Glaube der Vier. Ich habe auch, glaube ich, vor 5, 6 Jahren schon mal darüber gepredigt, hier in der Gemeinde, der Glaube der Vier. Also der Bibel ist es überschrieben, Heilung des Gichtbrüchigen. Übrigens, die Überschriften in der Bibel, die sind nicht originär im Urtext. Also das, was Sie vorliegen haben, das sind jetzt Urtexte halt. Das gibt es im Urtext nicht. Das ist dann später, 15., 16. Jahrhundert, hineingekommen, diese Überschriften. Und die sind von Bibel zu Bibel zum Teil auch unterschiedlich. Also wenn es danach ging, ich würde diese Geschichte überschreiben, der Glaube der Vier. Weil ich aus meiner Sicht finde ich, ist das Zentrum. Nicht mal der Gelähmte, wie gesagt, der ist passiv, aber da kann man drüber streiten, das will ich auch nichts. Aber ich würde eben das den Glauben der Vier nennen und ich finde das auch eine spannende Annäherungsmöglichkeit eben an diese Geschichte. Der Glaube der Vier. Denn das wissen wir ja auch, dass das Entscheidende ist, der Glaube an Jesus Christus, dass es um Glauben geht, dass das Entscheidende ist halt. Und da möchte ich auch 3 Punkte zu sagen. Erstens, Glaube, der zu Jesus trägt. Glaube, der auch Umwege zu Jesus geht. Und drittens, Glaube, der die Vergebung Jesu erlangt. Das auch nochmal vor dem Hintergrund. Eben haben wir in der aussätzigen Geschichte gehört, der Aussätzige kriegt einen Befehl Jesu, halt die Klappe, tut das Gegenteil. Und wir durften erkennen, aha, nicht nur der Aussätzige ist so, wir sind genauso Befehlsverweigerer. Wir kriegen gesagt, verkündige und machen es nicht. Hier erleben wir aber mal Leute, die wirklich den Missionsbefehl Jesu leben, ohne dass sie den überhaupt gekannt haben. Der Glaube der Vier, ganz besonderer Glaube, da kommen wir gleich zu, weil ja der Glaube das ist, der das alles veranlasst. Der Gelähmte hat einen Hackenschlag nicht getan, so sagen wir das im Siegerland, nix. Jesus guckt und sagt, sieht dir einen Glauben und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wegen der Vieren. Und über diesen Glauben, der so eine Wertschätzung hat, da wollen wir uns Gedanken machen. Erstens, Glauben, der zu Jesus trägt. Dieser Gelähmte ist getragen worden. Wir wissen jetzt nicht, ob er aus Kapernaum stammte, aber auch Kapernaum ist ein größeres Dorf gewesen halt. Und glauben Sie mir, wenn Sie so einen Menschen schleppen müssen, das ist schon anstrengend. Aber vielleicht war der auch aus einem der Nachbardörfer. Und da um den See Genezareth rum, das ist vom Relief her schon ganz schön bergig. Also ich war am Wochenende war ich jagen, ich habe 2 Stück Rotwild geschossen unter anderem, habe ich mich erst riesig gefreut, ganz toll, also jetzt nicht die kleinen Rehchen da von 15 Kilo, sondern einen richtigen Hirsch, also das Weibliche so und dann richtig so Kälber halt, nicht so richtig große Tiere, aufgebrochen 80 Kilo geschossen, aber in einem Teil von dem Revier, wo ich war, wo wir im Auto nicht hinkonnten, wir mussten 600 Meter laufen. So. Und ich bin nicht der Schwächste und meine beiden Kumpels, die dabei waren, das sind also eine Stabsoffizier, Pilot, also durchtrainierter Typ halt nicht und noch jemand anders dabei. Wir haben 2-mal diese Tiere geschleppt, wir waren fix und fertig halt nicht. Das war richtig brutal, wie gesagt, 600 Meter wieder zurück und wieder 600 Meter, das war richtig zu schleppen. Da bin ich jetzt dabei, so bei 80 Kilogramm, die wird dieser Gelähmte vielleicht auch gehabt haben. So, und die haben den geschleppt. Bei uns war es richtig kalt in Sachsen, da wo ich gejagt habe, da am See Genezareth ist richtig warm, nicht? Und wenn die Temperatur nicht stimmt, so bei 17, 18 Grad geht das ja alles, aber die haben schon mal locker da auch dann, was weiß ich, 35 und so, also, und die haben den geschleppt, die haben den getragen. 4 Mann sind hingegangen und haben den getragen, das hat die viel, 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 viel Kraft gekostet. 4 Mann tragen einen. Und das ist für mich so deutlich, dass das einfach die Realität des Evangeliums ist. Wir wünschen uns ja alle, nicht, ich sage das immer, die Billy Graham-Dimensionen. Einer stellt sich hin, 10.000 Leute in der Halle, halbe Stunde gepredigt, 3.000 Leute haben sich bekehrt. Sowas gibt's, aber das ist die absolute Ausnahme. Gott sei Dank gibt's sowas. Die Regel sieht anders aus. 4 schleppen einen zu Jesus. Und hier nicht nur hier in der Geschichte tatsächlich, sondern eben auch in Aktu. Und jeder, der missionarisch mal ein bisschen unterwegs war und versucht hat, einen anderen Menschen zum Glauben zu bringen, der weiß genau, wie schwer das ist, dass du da ziehst und reißt und es bewegt sich gar nichts. Und dass da noch mehr Leute dazukommen müssen halt, nicht? Das ist etwas zu sagen, das ist so eine Regel, 4 schleppen ein. Und das ist auch ein Grundprinzip des Glaubens, dass wir von anderen zum Glauben getragen werden. Ja, jetzt weiß ich, es gibt Ausnahmen halt, dass irgendwo einer in Afghanistan oder sonst wo eine Offenbarung von Jesus kriegt und ohne das kann sein. Aber selbst die sind häufig, dass andere Leute für Afghanistan gepredigt haben. Aber wenn ihr jetzt alle in euer Leben guckt und mal schaut, wer waren denn die, die mich zu Jesus getragen haben? Da könnt ihr vielleicht anfangen bei euren Großeltern, Großmüttern und Großvätern, die die Hände gefaltet haben, vielleicht als ihr noch gar nicht geboren wart. Nicht, das habt ihr zum Teil auch schon getan, nicht? Für Kinder und Enkel zu beten, die noch gar nicht da waren. Und als eure Mütter schwanger waren, wie die Mutter gebetet haben, wie die Patenonkel und Patentanten gebetet haben,
wie er bei euch da war und hat euch in der Kinderstunde oder was weiß ich, in der Sonntagsschule erzählt, die Tante Erna, der Onkel Willi, keine Ahnung, wie die damals alle geheißen haben. Wer alles da war, wer euch begleitet hat, der Pfarrer, der euch getauft hat, wenn es ein gläubiger Mann war, der für euch die Hände gefaltet hat oder irgendwelche Presbyter oder eine Kirchengemeinde, die für euch, da sind so viele, die haben euch geschleppt, nicht getragen. Und manche, die mussten ja über Jahrzehnte gezogen und getragen werden, bis sie schließlich beim Heiland gewesen sind. Das werden wir in der Ewigkeit erfahren, wer alles an unserem Tuch mitgetragen hat, nicht? Aber das ist ein Grundprinzip des Glaubens. Man wird zu Jesus getragen, so wie die vielen Hirten bringen. Und das ist übrigens immer wieder, die Bibel betont das immer wieder halt, nicht, dass man eben getragen wird von anderen. Übrigens auch von Gott, der dabei ist halt, nicht, der gläubige Menschen hinstellt an die Position, dass sie andere tragen. Jesaja 46 heißt es, ihr werdet von mir getragen vom Mutterleib an und vom Mutterschoß an seid ihr mir aufgeladen. Auch bis in euer Alter hinein bin ich derselbe, ich will euch tragen, bis ihr grau werdet, ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Das Tragen ist das Entscheidende unseres Glaubens, dass andere da sind, getragen haben. Übrigens auch für unsere Schuld, für unsere Sünde, die wir getan haben. Nicht? Jesaja 53 halt nicht. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen halt nicht. Das Entscheidende unseres Glaubens hat damit zu tun, dass Jesus für uns Dinge getragen hat halt nicht. Dass er für uns, du singst ja immer dann, Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Nicht alles für uns getan. Nicht? Gott trägt uns, aber eben auch unsere Mitmenschen tragen uns halt, nicht? Übrigens, Gott schickt auch seine Engel, Psalm 91. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen. Ja, von uns wäre heute keiner lebend hier angekommen, wenn Gott nicht seine Engel geschickt hätten, die uns bewahrt hätten auf dem Weg hin. Der hätte der Teufel sofort uns auf der, was weiß ich, A27 ausgeknipst, auf der B6 oder sonst irgendwas, das wäre dem leichtes gewesen. Aber wir werden getragen. Und eben auch von Brüdern, die uns tragen und Schwestern. Und das ist auch das, was uns abverlangt ist, andere zu tragen. Wir sind getragen worden, Halleluja, jetzt sind wir beim Heiland. Wir haben ihn erkannt, der hat uns angerührt, wir sind im Glauben. Wir sind getragen worden. Jetzt ist es an uns, andere zu tragen. Galater 6,2, Zusammenfassung der gesamten christlichen Ethik. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nicht immer das Tragen. Und unsere Aufgabe ist es zu tragen. Wenn du Eltern, wenn du Vater, Mutter bist, wenn du Großeltern bist, nicht? Wenn du Patenonkel, Patentante bist, hast du einen offiziellen Auftrag, Menschen zu Jesus zu schleppen. Im Gebet, in deiner Verkündigung. Da, wo du hingestellt bist an deinem Arbeitsplatz, in deinem Bekanntenkreis, Menschen zu Jesus zu tragen. Das ist ein schwerer Job, ich sage das nochmal. Genau wie die Viere hier richtig gebuckelt haben halt, nicht? Das ist ein schwerer Job, das ist ein Knochenjob. Das ist nicht einfach. Aber das ist unsere Aufgabe. Volkening, der Pietistengeneral, hat ja mal gesagt, gerettet sein macht Retter Sinn. Ich möchte das ein bisschen umformulieren, getragen sein macht Träger Sinn. Wenn ich mir klar mache, ich bin getragen worden und es waren andere, die für mich die Hände gefaltet haben, die mich auf Jesus angesprochen haben, dann weiß ich, und jetzt bin ich dran. Jetzt drehe ich einen Riss, die Tante Anna schlang in der Ewigkeit, aber jetzt habe ich ja bei mir nicht meine Kinder, meine Enkelkinder halt, nicht manche haben schon Urenkel halt, nicht? Da kann man die Hände für falten, einfach die tragen zu Jesus Christus halt. Das ist ganz wichtig halt, nicht andere hintragen. Und das ist etwas von Gott unglaublich Gesegnetes, wenn wir das tun. Da möchte ich euch Mut machen, nicht wieder Aussätzige, nee, machen wir mal nicht, sondern macht es halt nicht, seid gehorsam, seid Träger. Zweite an dem Glauben, es ist ein Glaube, der auch Umwege zu Jesus geht. Das ist ja dieses tolle Moment dieser Geschichte. Auch das wieder so ein Bild für die Schwierigkeit von Mission. Die haben sie jetzt eine Menge auf sich genommen. Ich weiß gar nicht, ob sie den Gelähmten haben belabern müssen, dass er überhaupt mitkommt halt nicht. Jetzt haben sie den geschleppt. Die haben gehört, Jesus ist in dem Haus. Jetzt kommen sie zum Haus. Aber es gelingt ihnen nicht, ihn zu Jesus zu bringen, weil es haut nicht hin. Es sind zu viele Menschen da. Wieder Blockade, funktioniert nicht. So, das sind ja so manchmal, so der erste Anlauf haut nicht hin. So sind wir ja manchmal gestrickt. Wir haben es bestimmt ja funktioniert, probiert. Nicht? Das ist so ein bisschen, wenn man so bei manchmal nachfragt zum Kirchenvorstand oder wenn der Kirchenvorstand den Pastor fragt, hast du dich drum gekümmert? Nicht? Und man hat es noch nicht ganz erledigt, die Aufgabe, aber hat einmal angerufen und hat mal auf einen Anrufbeantworter gesprochen, hat sich nichts mehr gesagt, ja, ich habe schon mal angerufen, nicht? So nach dem Motto, aber leider nicht zurückgerufen. Nicht? Da hat man sich so halb rausgeredet. So sind wir ja manchmal auch bei der Mission. Ich habe ja schon mal, ne? Aber wollte der leider nicht. Ne? Beim ersten Versuch fehlgeschlagen, konnten nicht durchdringen, bitte. So, wenn das im Glauben so ist, da muss man eben sagen, funktioniert auf dem normalen Weg nicht, da müssen wir den Umweg gehen. Da müssen wir eben, was nicht der normale Weg ist, aufs Dach steigen, das Dach abdecken und den runterlassen. Ja? Also das ist ja ganz interessant. Der ist ja nicht nur, dass es jemand ist, der jetzt selber runterklettern würde, sondern es ist komplizierter, geht es ja gar nicht. Einen Gelähmten aufs Dach schleppen, das Dach abdecken und den dann, aber Hauptsache voll wie Jesus bringen. Hauptsache zu Jesus bringen. Das ist im Prinzip der Schrei aus dieser ganzen Geschichte. Hauptsache zu Jesus bringen. Das ist der Glaube der vier. Hauptsache zu Jesus. Ist uns vollkommen egal, wenn es nicht klappt. Dann reißen wir eben das Dach aus. Was soll's denn eigentlich, nicht? Ja, aber der ist doch, scheiße, wir bringen den hoch und fertig, der wird da runtergelassen, halt, nicht? Das ist Glaube, der auch Umwege zu Jesus geht. Und glaub mir, der Widersacher schmeißt uns tausende von Steinen hinein, wenn wir Leute zu Jesus bringen wollen, halt, nicht? Und macht tausende Dinge, damit wir es nicht tun, ja? Und wir dürfen uns nicht ermutigen lassen, es ist unser Job, Leute zu Jesus zu bringen, halt, nicht? Und immer wieder weiterzugehen. Also, die Bibel spricht davon, Lukas 14, wie Leute sich so von den Hindernissen abschrecken lassen, nicht? Da gibt es die Einladung zum großen Hochzeitsmahl, halt, nicht? Alle sagen, ja, wir kommen, und dann geht's los, nicht? Der Erste kriegt einen Acker, hat gekauft, ja, wegen des Ackers kann ich nicht mehr kommen, Hindernis. Der Nächste heiratet eine Frau, ja, tut mir leid, wegen ihr kann ich nicht kommen. Der Nächste hat ein paar Ochsen gekauft, die muss er beschauen, halt nicht. Gibt es tausend Hindernisse, nicht? Wird langsamer. Danke. Tausend Hindernisse, aber das ist eben wichtig, dass man sich da nicht von abschrecken lässt. Auch der Bartimäus. Da müssen wir mal wieder gucken, auch die Jünger, die werden zu Hindernissen. Ob das die Kinder sind, die von Jesus gesegnet werden, Markus 10, oder der Bartimäus. Oh, die wehren den ab nicht, die wollen dann, die werden zu Hindernissen. Das merken wir gar nicht mal. Auch hier Leute, die wollen alle Jesus sehen, aber blockieren andere, dass sie hinkommen. Wichtig ist, dass es immer Menschen gibt, die sagen, hey, wir lassen uns nicht abschrecken, egal was passiert. Wir gehen auch um die Hindernisse drum und wir gehen wieder los, wir gehen wieder los, wir gehen wieder los. Hauptsache, die werden zu Jesus gebracht. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Nicht von den Hindernissen irgendwie bereden lassen oder einschüchtern lassen. Immer wieder gucken halt, was kann ich tun, um jemand anderen zu Füßen Jesu zu bringen? Und wenn es nötig ist, das Dach abzudecken, wird das Dach abgedeckt halt. Überhaupt gar keine Frage. Und das ist wirklich großer Glaube. Das ist großartiger Glaube, den wir hier erleben. Und zwar so großartiger Glaube, also nicht nur vorbildlicher Glaube für die Mission. Es ist so großartiger Glaube, dass etwas jetzt passiert. Das ist der dritte Punkt, wo es dem protestantisch reformierten Theologen die Schuhe wegschießt. Ja? Da ist es nämlich so, dass hier Glaube stellvertretend Vergebung erwirkt. Ja, also das Normale ist, ja, brauche ich euch paulinisch nicht zu erklären, du kommst zum lebendigen Glauben, du bekennst vor Gott alleine deine Schuld und dann vergibt Gott dir. Punkt. Hier passiert etwas, wo du sagst, das kannst du in kein Lehrsystem reinbringen. Da sind vier, die nehmen einen Riesenweg auf sich, die vertrauen auf Jesus, gehen auf das Dach drauf, dann lassen sie ihn runter und dann guckt Jesus sich die Geschichte an und sagt zu dem, der unten ist, deine Sünden sind dir vergeben. Der hat nichts getan, sondern andere haben für ihn und seine Sünden sind ihm vergeben. Stellvertretender Glaube. Bitte, ich kann das nicht in irgendwie ein Schema der Dogmatik reinbringen. Das habe ich immer wieder gesagt. Man kann manches von Gott nicht verstehen. Aber so ist der stellvertretende Glaube auch für andere gegeben. Übrigens, das finden wir an anderer Stelle auch. Die kanaanäische Frau beispielsweise, Matthäus 15, nicht? Also die da bittet für ihre Tochter und da Jesus das richtig abbringt. Auch alle Hindernisse nicht. Selbst damit Jesus vermeintlich zum Hindernis, die weiter bleibt dran an Jesus halt nicht und eh, wenn die Brocken vom Tisch fallen, dann essen auch die Hunde und so. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß und dir geschehe, wie du glaubst, nicht? Deine Tochter wird gesund. Auch da, sie glaubt und die Tochter wird gesund. Oder 1. Korinther 7 lesen wir die Geschichte, wo gesagt wird, also wenn ich in der Ehe stehe mit einer ungläubigen Frau, ich war auch ungläubig, komme zum lebendigen Glauben, was soll denn jetzt passieren, soll ich mich von meiner Frau trennen? Sagt Paulus, nein, du bleibst bei ihm, also sagt Gott. Vielleicht wirst du sie ja heiligen, weil man ja ein Fleisch ist. Auch das ist eine Sache stellvertretender Glaube. Oder umgekehrt, ich bin der Herr, dein Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Auch das ist umgekehrt so. Nicht nur, dass Gott einfach stellvertretend, sondern auch Sachen. Auch wir lasten, das sagt die Bibel halt, unter der Sünde der Vorväter. Das ist ganz klar, dass wir auch damit drunter stehen. Aber hier, wie gesagt, stellvertretender Glaube, der Vergebung bei Jesus erwirkt. Wenn du solches Zutrauen hast, wenn du solches Zutrauen zum lebendigen Gott hast, wie diese Leute hier, und du sagst, das Einzige ist, ich will Menschen zu Jesus bringen, dann passiert richtig was. Bis dahin, dass Jesus einem Unbeteiligten die Sünden vergibt. Dass er dann noch on top dem auch noch sagt, bitte nimm dein Bett, lauf durch die Gegend, du bist geheilt. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Aber das ist das Entscheidende. Das macht auch noch mal deutlich, wie wichtig der Glaube ist. Wenn wir ganz stark im Glauben sind, ganz stark, und das sagt die Bibel ja hier nicht, Jesus sagt nicht, also aufgrund eurer Anstrengungen, die ihr gemacht habt, aufgrund all der Entbehrung oder der guten, intelligenten Idee, die ihr hattet, war missionarisch eine 1+, also das Dach aufzudecken. Nein, er sagt, die Bibel sagt, als er ihren Glauben sah, nicht? Aufgrund des Glaubens. Und wenn wir Glauben an Jesus Christus haben, dann bewegen wir den lebendigen Gott. Das ist ja auch das, was die Bibel sagt. Nicht, wenn ihr bittet, was ihr wollt, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr es empfangen. Halt nicht. Der Glaube ist das Entscheidende. Halt nicht. Und das dürfen wir hier lernen an diesen Vieren. Halt nicht. Der Glaube der Vier. Das ist so stark, wenn wir Glauben haben, halt nicht, dass wirklich selbst stellvertretend für andere Leute, was eigentlich gar nicht möglich ist, nicht so nach einer klassischen Dogmatik, nicht einer klassischen Lehre, doch dass tatsächlich Gott sich da bewegen lässt, dass da tatsächlich jemand nicht nur zum Laufen wiederkommt, sondern dass er eben auch die Sünden bekommt. Nicht Glaube, der die Vergebung Jesu erlangt. Und das ist ja natürlich nicht nur übertragen auf den anderen, sondern wenn ich an diesen Jesus Christus selber glaube, nicht, dann erlebe ich eben auch für mich persönlich die Vergebung. Das ist das Entscheidende. Und an dem Heilsgeschehen in Kreuz und Auferstehung, jetzt komme ich wieder zum Schluss des Markus-Evangeliums, dem wichtigsten halt, da bekomme ich Anteil dran, indem ich eben an diesen Jesus glaube. Jesus gibt Vergebung aufgrund des Glaubens. Und hier in dem Moment wird es eben jemandem, der gar nichts dafür kann, und genauso ist uns geschenkt, nicht? Wir haben nichts dafür getan, wir müssen nur glauben und dann wird uns die Vergebung geschenkt. Das ist die Geschichte vom Glauben der Vier. Ich war ein bisschen schneller, danke, dass du es nochmal eben wieder gezeigt hast, aber ich habe eine Punktlandung wieder hingekriegt. Ich bin immer so ein bisschen bemüht, dass wir es Punkt 8:30 hinkriegen. Das ist heute gelungen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit der Geschwister, die uns über Telefon und über das Internet zugeschaltet worden gewesen sind. Wünsche euch, Ihnen allen alles Gute, gottesreichen Segen. Nächsten Mittwoch, 19:30 Uhr, geht es von dieser Stelle aus weiter. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.